Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Sehr schön bei euch zu sein. Ich freue mich total, dass wir heute wieder zusammenkommen und dass wir diese nächste gute halbe Stunde miteinander verbringen. Was so passiert die Woche? Eigentlich gar nicht so viel. Ich freue mich auf Ostern, weil es da leider leckere Sachen gibt bei uns. Ich glaube, das ist überall so, oder? Ich meine, wenn man jetzt so durch den Supermarkt geht und all diese Schokolade und das ganze Zeug sieht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja so ein echtes Zuckerkind und ich gehe da mittlerweile so mit Scheuklappen dran vorbei und steuere zielgerade auf die Joghurtabteilung zu oder die Käseabteilung oder die Wurstabteilung. Also ich versuche, die Süßigkeiten nicht zu sehen. Fällt mir extrem schwer. Aber gut. Ostern dann vielleicht doch ein bisschen, ne? Also gönnen wir uns doch alle ein bisschen was, ne? Ich finde das auch immer ganz schwierig, dass man sich irgendwie dann so kasteit und dass man dann so ein schlechtes Gewissen hat, wenn man dann was Süßes isst oder so mal gegen die mit den bösen Kohlenhydraten hantiert oder so. Ich finde, es ist wesentlich weniger schädlich, glaube ich, wenn man ab und zu genießt und sich dann kein schlechtes Gewissen macht, als ständig zu genießen und sich ein schlechtes Gewissen zu machen. Geht ihr mit auf dem Weg, ne? Ich habe jetzt etwas total Kalorienarmes für euch. Ich habe nämlich das Buch der Woche und das ist großartig. Andrea Maria Schenkel schreibt keine gewöhnlichen Thriller. Sie erzählt von den Fakten und das tut sie so geschickt, dass es eine Gänsehaut nach der anderen beschert. Mit ihrem Debütroman Tannöd hat sie sich auf die Bestsellerlisten geschrieben und auch der Nachfolger Kalteis basiert auf einem wahren Fall, der sich in München der 30er Jahre ereignet hat. Es ist der Fall des Johann Eichhorn, der 90 Frauen vergewaltigte und 5 von ihnen ermordete, und zwar auf eine bestialische Art und Weise, bis er nach einem Überfall auf ein Kind gefasst und hingerichtet wurde. Im Buch wurde aus Eichhorn Kalteis und auch sonst weicht das Buch mehr von den Fakten ab als sein Vorgänger. Mit der jungen, lebenslustigen, aber auch naiven Kathi, die vom Dorf in die ersehnte Stadt umsiedelt, um dort das letzte Opfer eines Verbrechens zu werden, hat die Autorin eine sehr glaubhafte Figur erschaffen, die dem Buch sehr gut getan hat. Aus dem ersten Kapitel: Er sitzt da auf der Pritsche, den Kopf in die Hände gestützt. Die Augen geschlossen, offen, er weiß es nicht. Der Raum ist in fahles Licht getaucht, das vom Hof her durch das kleine, vergitterte Fenster hereinfällt. Er sitzt da, stundenlang sitzt er schon da. Immer die gleiche Haltung, die Hände gefaltet wie zum Gebet, das Gesicht zur Hälfte darin vergraben, die Ellbogen auf die Unterschenkel gestützt, bewegungslos. Die Zeit scheidet dahin. Es kommt ihm vor, als rinne sie durch seine Finger, an seinen Armen entlang, über die Beine hinab zum Boden, ständig, unaufhörlich. Also ich finde ja, dass Kalteis besser ist als der große Bestseller Tannöd. Das Buch ist unglaublich gut geschrieben und hat auch keine Skrupel, präzise zu beschreiben, wie Kalteis seine Opfer zurichtet. Das ist nicht leicht zu lesen, vor allem wenn man weiß, dass das Buch auf einem wahren Fall beruht. Es gibt übrigens auch einen ganz tollen Podcast, der zum Buch passt. Aus der Reihe Dunkle Seelen, präsentiert von Lydia Bennecke, wird in diesem Podcast diese Geschichte unfassbar gut gemacht als Hörspiel erzählt, beruhend eben auf diesem Buch. Das Buch Kalteis von Andrea Maria Schenkel gibt es als gebundenes Buch, als Taschenbuch, als E-Book und auch auf Audio-CD. Also der Podcast, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, ne, der ist echt ein Geheimtipp. Dunkle Seelen, der wurde eine Staffel präsentiert von Doro Pesch, was ich auch sehr geil finde, Doro Pesch, ne, die Sängerin hier so, ne? Und die zweite Staffel präsentiert jetzt Lydia Bennecke und da geht es eben um Kriminalfälle. Das wird aber einfach nicht nur erzählt, sondern das wird richtig nachgespielt. Das hat teilweise Hörspielcharakter. Das ist so großartig gemacht, dass kann man gar nicht beschreiben. Das ist, solltet ihr mal reinhören, Dunkle Seelen gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Also wenn ihr jetzt hier schon bei mir seid, könnt ihr auch mal bei Dunkle Seelen vorbeigucken. Ich gucke jetzt mal in die Post von Martina von dieser Woche und die, ja, die behandelt ein echt traumhaftes Thema. Liebe Träume, Der Oscar-Gewinner des besten Nebendarstellers, Kai Hui Yang, hat mich wieder daran erinnert, als er vor 2 Wochen auf der Bühne geweint hat. Da hat er sich bei seiner Mutter bedankt und sagte, ich kam als Flüchtling und jetzt stehe ich hier in Hollywood. Vergesst es nie. Vergesst nie, an eure Träume zu glauben. Und genau das ist es. Ihr, liebe Träume, seid in uns. Ihr inspiriert uns, ihr treibt uns an, ihr lasst uns weinen, ihr lasst uns fliegen. Wenn ihr nicht wäret, würden wir uns viel weniger bewegen, dann würden wir viel weniger wagen. Ihr seid unser Motor und auch wenn wir manchmal am Boden zerstört sind, weil ihr euch nicht erfüllt, so fällt uns vielleicht dann später auf, dass es besser war, dass ihr nicht wahr geworden seid. Wer einen Traum hat, der muss ihn beschützen, ihn hegen und pflegen und dafür sorgen, dass er sich erfüllt. Nur auf die eigene innere Stimme hören, sich nicht einreden lassen, dass das nicht geht und dass das noch niemand geschafft hat. Wenn man etwas unbedingt will, von etwas träumt, dann schafft man es. Das ist zumindest mein Credo und das hat mich weit getragen. Ihr seid bunt, liebe Träume, und laut und wundervoll. Und bei euch geht es nicht um Vernunft und Realismus, bei euch geht es um das Optimum, um das, was am allerbesten für uns ist. Und jeder einzelne von euch kann wahr werden, wenn wir nur den Mut haben, euch zu folgen. Und ich finde, es ist unsere Pflicht, genau das auch unseren Kindern beizubringen. Wer träumt, der lebt. Ich bin so froh, dass es immer wieder neue von euch in meinem Leben gibt. Und ich schicke euch liebste Grüße, eure Martina. Das ist schon so eine Sache mit dem Träumen, ne? Also ich finde ja nicht nur diese Wunschträume, also wo man sich was quasi ausmalt, was dann eintreten soll. Ich finde auch die Nachtträume so faszinierend. Was ganz komisch ist, ich schlafe eigentlich immer so bei offenem Fenster. Ja, ich schreibe Thriller, ne? Ich weiß. Es gab mal einen Thriller von mir, da ging es genau um diese offene Fensterproblematik. Danach habe ich eine ganze Zeit mit geschlossenen Fenstern geschlafen. Aber ich sehe so gerne morgens die Sonne aufgehen. Und dann habe ich festgestellt, wenn ich aber die Jalousien runtermache und es richtig dunkel im Zimmer ist, also so quasi dunkel, schlafe ich besser, tiefer und ich träume viel, viel mehr. Ganz komisch, wahrscheinlich, weil ich dann in so eine andere Schlafphase komme, trotzdem kämpfe ich jeden Abend mit mir. Mache ich jetzt alles dicht hier oder sehe ich morgen früh die Sonne aufgehen, wenn ich aufwache? Ja, es ist ein harter Kampf, ne? Das wisst ihr. Der Arne ist jetzt dran, mein Freund Arne Waag. Wir sprechen über die Woche, wir sprechen über das, was so passiert ist in den letzten 7 Tagen und da war bei mir echt was los.
Ich möchte gerne wissen, wie das Konzert in Mannheim von David Garrett war. Hast du mir letzte Woche von erzählt, darauf habe ich gesagt, er hat mir ja schon mal auf den Hintern geklopft, weil ich ihm die Sicht bei einem Pink-Konzert versperrt habe. Daraufhin ist ja die gesamte Familie Straßen dahin gezogen und hat gedacht, wir halten auch mal den Hintern hin, hoffentlich klopft er uns auch drauf. Und?
Nee, hat er nicht. Aber weißt du, wer uns auf den Hintern bzw. die Finger geklopft hat?
Na?
Der Ordner und die Ordnerin. Hör mal, ganz ehrlich, ne? Also ich war so an der Grenze zu, ich werde gleich richtig sauer. Erste Hälfte war alles ganz normal, halt wie die Leute so sind. Sie machen halt das ein oder andere Foto, der ein oder andere hält auch mal die Kamera nach oben und filmt so ein Stückchen. Und nach der Pause waren diese Ordner wie ein Schwarm Hornissen. Das war so schlimm. Oh. Da waren 6 oder 7 Ordner auf unserer Seite, oder 4 oder 5. Und die sprangen jedes Mal, wenn einer auch nur in Richtung seines Handys atmete, sprangen die davor, drängelten sich durch die Reihe und haben dann verboten, sie dürfen hier nicht filmen. Und
warum
ich hatte, das frage ich mich auch. Dann hatte ich die ganze Zeit mein Handy auf dem Schoß liegen und mich hat das schon tierisch genervt, weil das hat gestört. Das hat massiv gestört, weil die ständig irgendwie pss, 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 weißt du, pisper, pisper und dann musste jeder, dann fingen die Leute an zurückzumotzen, weil die dann auch sauer wurden. Und dann kommt so eine Ordnertante zu mir und ich hatte mein Handy die ganze Zeit auf dem Schoß, weil meine Alarmanlage, also unsere Alarmanlage aufs Handy geht, wenn irgendwas ist. So, lasse ich natürlich das Handy bei mir in der Nähe, weil ich muss es ja ausschalten, sonst sehe ich ja nichts. So, in dem Moment kommt diese Frau plötzlich, das Handy lag 1,5 Stunden schon auf meinem Schoß. Sie dürfen hier nicht filmen. Und ich so, pst. Das ist so böse. Ich so, ich filme nicht. Und Sie dürfen hier nicht sprechen. Weißt du? Boah, das war so nervig. Und ich sag dir mal eins. Für diese Ticketpreise, ja,
ja,
könnte ich 3 Jahre filmen. Weil, ja, was tue ich denn damit? Ich meine, ich, ja, guck mir das nochmal an. Ja, und? So what? Mhm. Also, ja, ganz ehrlich. Hat mich ein bisschen genervt. Das war so etwas, was auch vielen anderen dieses Konzert so ein bisschen versaut hat. Ich habe dann auch mal nach Mannheim geschrieben und habe gesagt, ey Leute, das geht gar nicht. Also macht das, ja, doch ein bisschen diskreter oder macht es einfach gar nicht. Ja. Weißt du, was ich vermute? Der Vater von David Garrett war in dem Konzert und ich meine auch gesehen zu haben, wer das ist. Und ich glaube, den hat das gestört. Der wollte das nicht. Und dann hat er in der Pause rumgeneckelt, wetten, und dann sind die ganzen Ordner ausgeschwärmt. So wird's gewesen sein. Mit Vätern sollte man es sich nie verscherzen.
Nein.
Das war unsere Geschichte, aber ansonsten war's fein.
Ja, schön. Der ist ja auch ganz niedlich, sagen wir mal, oder?
Der David.
Der David, ja. Der David. Dein Mann natürlich auch.
Ja, der war ganz süß. Mein Kind war sehr begeistert, hat ihn angehimmelt. Ja.
Ach. Ja, aber da, man, das könnte sein Vater, ihr Vater sein.
Ja.
Lass uns schnell aufhören, bevor das noch schlimmer wird.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Der wüsste, in wen ich verliebt war, als ich so alt war wie meine Tochter. Der würde nicht mehr mit mir reden. Es war ein Promi und vielleicht erzähle ich euch das nächste Woche. Jetzt erzähle ich euch erstmal, was die Promis so in dieser Woche angestellt haben. Man glaubt es kaum, aber Suri Cruz wird schon 17 und sie schmiedet Pläne für die Zukunft. Sie möchte Mode studieren und die Mama hilft ihr, sich auf verschiedenen Colleges zu bewerben. Zu ihrem Vater Tom hat Suri angeblich seit etwa 10 Jahren keinen Kontakt mehr und seit der Scheidung 2012 hat er sich weniger um seine Tochter und mehr um seine Karriere gekümmert. Suri soll sich allerdings auch keinen Kontakt wünschen. Sie hat keinen Anteil an seinem Leben und guckt sich noch nicht mal seine Filme an. Nun, das wird Gründe haben. Herbert Grönemeyer hat diese Woche begeistert über späte Vaterfreuden gesprochen. Der ist ja in zweiter Ehe verheiratet. Er hatte mit seiner ersten Frau, die 1998 an Brustkrebs starb, 2 erwachsene Kinder. Ein neues Glück fand er in der Waliserin Josephine Cox, mit der er vor 4 Jahren nochmal Nachwuchs bekommen hat. Und da er bekannterweise wenig aus seinem Leben erzählt, war es umso verwunderlicher, dass er diese Woche echt viel ausgeplaudert hat. Sein neues Album ist erschienen. Und das hat die Presse natürlich zum Anlass genommen, ihn ein bisschen auszuquetschen. Und da hat er zum Beispiel gesagt, dass der schönste Moment mit seinem Kind ist, wenn er es anschaut und merkt, was sich da für eine unfassbare Persönlichkeit entwickelt. Und man hat ihm dieses breite Grinsen förmlich angehört. Er war sehr, sehr stolz auf seinen jüngsten Sprössling. 66 ist er jetzt und sehr glücklich, wie er sagt. Schön, oder? Ich meine, ich bin ja sowieso ein Verfechter der Tatsache, dass es bis weit, weit, weit egal ist, wann du ein Kind kriegst. Ich finde das nicht so schlimm. Ich finde mit, der war da 62, kann man schon noch ein Kind kriegen. Also ich sehe das so. Aber okay, der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, das Kind hat aber nichts von seinem Papa. Ja, aber wenn es dann was eine intensive Zeit mit seinem Papa hatte, finde ich das nicht so dramatisch. Wir gucken mal, was es im Fernsehen gibt diese Woche. Und da gibt es einen Film, das ist ein Remake. Und das ist ein Film, der jetzt zum ersten Mal im deutschen Fernsehen läuft. Hexen, Hexen heißt er. Und es ist ein kleiner Junge, der sich da gegen Hexenkräfte stemmt. Er spielt in Alabama 1988. Ein verwaister 8-Jähriger wird von seiner Großmutter aufgenommen und die klärt ihn nach einer schaurigen Begegnung auf und sagt, Hexen sind real und hassen Kinder. Und sie holen sich ihre Opfer immer nur aus armen Familien und deshalb flüchten Oma und Enkel in ein Luxushotel, nichts ahnend, dass doch die Oberhexe als Frauenverein für Kinderschutz ein getarntes Hexenkonzil veranstaltet. Und entsetzt beobachtet der Junge dann, was der Kongress plant. Alle Kinder der Welt sollen in Mäuse verwandelt werden. Und im Gegensatz zu der Version aus dem Jahr 1990 gibt es in dieser Verfilmung das tatsächliche Ende, wie es auch im Roman von Roald Dahl vorgekommen ist. Aber dieser Schauplatz wurde eben verlegt von England nach Alabama. Und den Jungen und die Großmutter, die in der Vorlage norwegische Wurzeln haben, den verkörpern farbige. Und alles offenbar, um Dahls rassistische Stereotype nicht auf die Leinwand zu bringen. Also es ist wundervoll und Anne Hathaway als Oberhexe ist wirklich großartig. Man hat einen Heidenspaß und ich kann euch den Film nur empfehlen. Hexen, Hexen kommt morgen Abend 8:15 auf Sat.1 und ganz bestimmt auch in der ein oder anderen Mediathek. Ich habe mich so über meinen Gast in dieser Woche gefreut, weil das eine unfassbar tolle Frau ist, die ich da bei mir hatte. Ihre Krankheit begann im Dezember 2011, aber am 2.1.2012 wurde erst bei ihr das Guillain-Barré-Syndrom und das Miller-Fischer-Syndrom diagnostiziert. Und wie bei vielen anderen Patienten auch, hat man zunächst eine psychosomatische Erkrankung angenommen. Im Laufe vieler Jahre hat sie erkannt, dass die Krankheiten kaum bekannt sind und das beschloss sie zu ändern mit einem Buch. Darin sehen wir Fotos von Betroffenen und wir lesen ihre Geschichte. Get Better Soon heißt es und geschrieben hat es Sabine Hansen. Die ist heute in der Martina Straten Show. Liebe Sabine, herzlich willkommen.
Hallo Martina.
Diese Krankheit heißt ja eigentlich auch Polioneuropathie. Hm?
Genau, gehört zu dieser Gruppe, ja.
Genau, was ist das genau? Erzähl mal.
Also Polyneuropathie ist so der Oberbegriff, wo viele andere neurologische Krankheiten sind, wie zum Beispiel auch das MS, also die Multiple Sklerose. Und halt auch das Guillain-Barré-Syndrom, was sich ja auch nochmal ein bisschen unterteilt in verschiedenen Varianten. Mhm. Und das Guillain-Barré-Syndrom kann halt jeder bekommen. Also die Krankheit kann durch verschiedene Varianten zustande kommen, durch Infekte, wie Magen-Darm-Infekt ist im nördlichen Breitengraden viel vertreten, oder auch durch Insektenstiche, ganz wenig durch Schwangerschaften oder auch durch, noch seltener durch Impfung.
Wie äußert sich die denn?
Also bei mir war das halt so gewesen, ich hatte eine Dünndarmwandentzündung gehabt und eine Woche später fing das halt an mit irrsinnigen Schmerzen, wo ich erst dachte, ich habe ein Rückproblem. Aber die Schmerzen waren doch ein bisschen komisch und ich hatte seltsame Missempfindungen auf der Haut. Das war gerade im Winter gewesen und das fühlte sich an wie 1000 eiskalte Nadelstiche, wo die Luft drauf kam. Dann im Endeffekt, ja, am Mittwoch war schon so, dass so die ersten Lähmungssymptome da waren und auch die Schmerzen halt unerträglich. Und dann sind wir zum ersten Krankenhaus gefahren und die hatten mich entlassen mit stressbedingt und orthopädische Probleme. Darauffolgenden Tag war ich beim Orthopäden gewesen, weil das immer schlimmer wurde. Ich habe nichts mehr essen und trinken können und konnte auch vor Schmerzen nicht mehr schlafen, stehen, liegen, das tat immer weh. Und dann war ich beim Orthopäden und der hat sofort erkannt, dass das nichts Orthopädisches ist. Mhm. Und hat mir irgendwas Tolles gegeben und da hatte ich so für ein paar Stunden Ruhe gehabt. Und er sagte, wenn es nicht besser wird, nächsten Tag unbedingt sofort dann ins Krankenhaus. Das war dann in Münster. Und da wurde dann erstmal aufgrund, ich denke mal, stressbedingt von den Ärzten, das ist ja nicht unbekannt, dass die am Limit arbeiten, wurde dann erstmal psychosomatisch diagnostiziert und dann kam ich auf die Neurologie, Gott sei Dank, auf eine Art und Weise. Und da ging die Lähmung ja das ganze Wochenende weiter. Das war gerade so Silvesterwochenende. Und dann am Montag hat man halt dann mittags die Diagnose gestellt, wo ich schon noch weniger konnte. Und dann trat halt die Schlucklähmung ein, wo ich dann an Schluck Wasser fast erstickt wäre, weil im Endeffekt die Schlucklähmung da war und der Kehlkopfdeckel sich nicht mehr geschlossen.
Ist das denn eine Krankheit, ist ja mit Lähmungserscheinungen verbunden? Bei dir gipfelte das dann in einer Schlucklähmung, an der du fast erstickt wärst. Ist das denn eine Krankheit, die heilbar ist? Weil die kommt ja oft aus dem Nichts, ausgelöst vielleicht auch mal durch eine Infektion. Kann man das heilen?
Also das Guillain-Barré-Syndrom laut Forschung ist wohl heilbar, dass das ohne Spätfolgen wohl vonstatten gehen. Meine Erfahrung aufgrund der Facebook-Gruppe, die ich vor 8 Jahren mit jemand anders gegründet habe, ist, dass die Leute, die akuten Verlauf hatten, größtenteils Restdefizite haben. Sprich, dass die Ausfallerscheinungen haben, Wortfindungsstörung, also das Kognitive, und halt auch diese Nervenschmerzen und Missempfindung weiterhin haben. Die Forschung ist dabei zu forschen, aber dadurch, dass das so komplex ist und jeder das unterschiedlich erfährt und auch durch die Medikamente erlebt, ist das schwer zu erforschen alles. Aber die sind dran und ich hoffe durch diesen Beitrag auch, dass da noch mehr losgetreten wird, dass die Leute noch mehr forschen und die Ärzte noch mehr genauer schauen, sodass das schneller erkannt wird, weil man kann halt auch dran sterben, wenn das nicht sofort erkannt wird.
Warum wird so oft eine seelische Erkrankung angenommen, wenn die Diagnose gestellt wird? Erstmal, weil das so schwammig ist, was man dann an Symptomen hat?
Also das ist jetzt für mich jetzt, ich kann das nur mutmaßlich äußern, also ich würde das jetzt so deuten, dass wenn jetzt lange geguckt worden ist, alle normalen Tests gemacht worden sind und die Ärzte in der Notaufnahme oder in der Praxis das nicht feststellen, dass das dann halt als psychische Erkrankung wie Stress oder so beurteilt wird, damit man halt für die Probleme eine Diagnose erstmal hat, weil das dann erstmal gefestigt ist. Das Problem für den Patienten stellt sich aber dar, wenn man den Stempel der psychischen Krankheit hat, wird man auch dementsprechend behandelt. So war das halt bei mir, dass man dann halt
nicht mehr so ernst
oral
genommen wird.
Genau, dass man zum Beispiel im Krankenhaus oral Essen oder Medikamente kriegt, obwohl der Körper Aufnahme verweigert hat und man kriegt keine Pipeline-Nahrung, sage ich jetzt mal so. Und das ist dieses Problem, wenn das die falsche Diagnose gemacht wird. Ich kann insofern die Ärzte nachvollziehen, gerade so im Krankenhaus oder auch in Praxen, dass die viel zu tun haben, viel Stress haben. Nur für den Patienten kann das hintenrum schlecht ausgehen.
Sabine, du hast ein Buch dazu gemacht und das heißt Get Better Soon, Nervensache, 1001 Gesicht. Erzähl mir mal was über dieses Projekt.
Also dieses Projekt ist entstanden im Februar 2018, wo wieder die Ämter und Behörden ein bisschen Schwierigkeiten aufbauen ließen. Und da war die Frustration und Enttäuschung da. Und da habe ich mir einfach nur gesagt, irgendwas muss ich machen. Und da ich nebenberuflich als Fotografin tätig bin, war das die einzige Möglichkeit, das über eine Ausstellung mit einem Buch zu machen, um das vielleicht da auf diesem Weg bekannter zu machen. Dazu habe ich dann in unserer Facebook-Gruppe einen Aufruf gestartet. Und da haben sich dann insgesamt inklusive meiner einer 29 Leute gefunden, quer Deutschland und Schweiz, wo ich dann überall hingefahren bin, in Gruppen dann die fotografiert und videografiert habe. Und dann in Zusammenarbeit mit einer medizinischen Journalistin habe ich dann die Texte so hingekriegt oder hat sie das so hingekriegt, dass man die Texte gut lesen kann. Und über den QR-Code kann man, das was im Buch halt auch ist, die Filme dazu noch angucken, wo man dann noch einen besseren Eindruck kriegt bei dem einen oder anderen, welche Defizite noch vorliegen.
Was sind das denn für Leute, die du da abgebildet hast? Sie sind ja ganz unterschiedlich, aus ganz unterschiedlichem Alter, ganz unterschiedliche Personen. Sind dir da welche besonders in Erinnerung? Ja, wo du sagst, boah, das ist schon eine harte Geschichte oder eine Geschichte, die Mut macht.
Wer besonders so in Erinnerung geblieben sind, das sind zwei Personen. Also eine Person, das war der Jüngste aus dem Raum Bayern, wo mich das stark berührt hatte, bis bei ihm auch die Diagnose gefunden wurde, weil er war zum Zeitpunkt erst 2,5. Und er als Kind kann sich ja nicht so verständlich machen, was gerade für Probleme vorherrschen. Und wo ich dann halt die Familie getroffen hatte und wir uns auch nochmal so neben dem Projekt unterhalten haben, ist auch so offensichtlich geworden, welche Probleme es gibt, wenn Leute sich nicht wirklich verständigen können aufgrund vom Alter oder wenn irgendwie eine andere Verständigungsproblematik vorliegt. Das hat mich sehr tief berührt, auch wie tapfer die Mama dazu war.
Das ist der Benny, oder?
Die klein gekämpft hat, genau.
Ja, der Benny und die Mutter. Deine Geschichte hast du uns erzählt. Du hast uns von deinem Buch und deiner Ausstellung erzählt, die Get Better Soon, Nervensache, 1001 Gesicht. Du hast uns erzählt, wie wichtig es dir ist, dass auf diesem Bereich geforscht wird. Was wünschst du dir?
Also einerseits, wie gesagt, dass noch mehr geforscht wird und auch, dass den Patienten, die schon dran erkrankt sind und auch die zukünftigen, genau zugehört wird. Und wenn man nicht weiß, was er hat, dann einfach in den neurologischen Sektor untersuchen geht. Das wäre mir ganz wichtig, dass dann im Endeffekt den Leuten schneller geholfen wird. Dann die Therapien, ich mache ja bis jetzt immer noch Therapien, dass die weiter gefördert werden, auch von den Krankenkassen, dass die Menschen da gut rankommen an die ganzen Therapieformen und auch Hilfsmittel, dass da nicht zu viele Steine in den Weg geworfen werden. Und da geht es auch wieder an den Behörden, die halt auch für die Schwerbehindertenausweise zuständig sind, damit man dann auf dem Behindertenparkplatz parken kann. Und das ist von Vorteil, wenn man Rollstuhlfahrer ist. Man braucht den Platz einfach. Ist erschwerend halt, wenn man das nicht bekommt.
Das ist ja nicht nur alles von dir ausgegangen, sondern du hast ganz, ganz viel Hilfe gehabt bei all den Sachen. Da gibt es bestimmt Leute, bei denen du dich bedanken möchtest.
Ja, danke, dass du mir diese Zeit einräumst. Also ich möchte mich erst einmal bedanken bei meinem Ehemann, dass der immer dabei unterstützt hat und auch dafür mitgekämpft hat. Dann der zweite Mann, der für das Projekt unendlich wichtig war, ist der Herr Albert Handelmann von der Deutschen Polyneuropathie Selbsthilfe e.V., weil ohne ihn hätte ich das Projekt nicht fortführen können, weil dort ist halt auch das Spendenkonto, damit halt die Bücher gedruckt werden können und auch die Ausstellung stattfinden können. Und halt, womit auch nicht statt hätte finden können, die ganzen Mitwirkenden, dass die die Fahrt auf sich genommen haben. Ja, ein besonderer Dank geht auch nochmal an Natsumi Su, die als Pianistin bei der Ausstellungseröffnung im Landtag NRW für mich, für die Ausstellung gespielt hat.
Wunderschön. Und dann geht jetzt noch zum Schluss, bevor wir uns verabschieden, ein ganz spezieller Gruß raus. Das hattest du dir gewünscht.
Ja, den ganz speziellen Gruß geht heute an meine Schwester raus. Sie hat heute Geburtstag. Happy Birthday, kleine Schwester. Alles Liebe, alles Gute. Habt eine schöne Zeit in Erfurt und genießt es alles gemeinsam. Feiert schön.
Sabine, ich danke dir für dieses tolle Interview. Und ich wünsche dir weiterhin so viel Kraft und Power und natürlich auch, dass da sich einiges tut, was den medizinischen und Forschungsbereich für diese Krankheit betrifft. Danke, dass du bei mir warst.
Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, hier bei euch sprechen zu dürfen.
Das ist schon eine tolle Frau, ne? Und vor allen Dingen, wenn man selber betroffen ist, so eine Kraft zu entwickeln, dass man einfach sagt, boah, da muss mehr getan werden in der Forschung. Da wünsche ich mir einfach aufmerksame Ärzte, die so eine Krankheit schneller diagnostizieren. Das passiert ja auch nur, wenn das in aller Munde ist und wenn die Leute sich dessen bewusst werden. Das ist schon toll, was die Sabine da macht. Ja, das war's auch schon für mich. Ich habe noch den Spruch der Woche für euch, aber das ist nicht nur ein Spruch, das ist eigentlich, wie soll ich das sagen, es ist eigentlich eine ganz kleine Geschichte. Forscher brachten afrikanischen Graupapageien bei, Futter mit Wertmarken zu kaufen und bildeten Gruppen, bei denen ein Papagei 10 Wertmarken erhielt und ein anderer gar keine. Ohne dass sie dafür belohnt wurden, gaben die Papageien eigene Wertmarken ab, sodass jeder essen konnte. Ich finde ja, wäre nicht schlecht, wenn in jedem von uns so ein kleiner Graupapagei stecken würde, oder? Das muss man sich mal vorstellen, was Tiere in der Lage sind zu tun. Also, dass so ein Papagei teilt, damit der andere nicht verhungert. Ist ja eigentlich auch schlau. Weil wenn alle anderen verhungern würde, die Art ja aussterben. Wahrscheinlich hat das irgendwas mit Darwin zu tun und mit so Evolutionstheorien und so. Oder aber tatsächlich doch mit Seele. Und ich bin ja davon überzeugt, dass Tiere eine haben. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Denkt dran, dass ihr auf Folgen klickt bei dem Podcast hier, damit ihr immer erinnert wird, wenn es eine neue Folge gibt und ihr so quasi ein Abo habt, was natürlich nichts kostet. Also einfach Folgen anklicken und dann erscheint auf eurem Handy, Achtung, neue Folge der Martina Straten Show ist da. Ich wünsche euch eine gute Woche, passt gut auf euch auf und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.
Radio Salü, die Martina Straten Show.